I'm so sorry I'm late. I was just talking to my sister about protecting abortion rights.
Wait, didn't we already do that in Ohio? We passed issue 1 last year.
I know, by a wide margin, too. But now it's up to our state Supreme Court to decide whether they enforce it or ignore it.
Ignore it? Will they really do that?
They will if we don't keep extremists out of the court. But we can protect our rights by electing Justices Donnelly, Stewart, and Forbes.
I don't know if I can remember that. Listen, I can barely remember what I had for breakfast this morning.
Here's a trick. All you have to do is remember, don't stop fighting.
Don't stop fighting. Oh, I get it. DSF. Donnelly, Stewart, Forbes. I love that.
Tell everyone you know, if you supported issue 1 last year, don't stop fighting. Vote for Donnelly, Stewart, and Forbes.
This message was paid for by Red, Wine, and Blue, a community of women who care about reproductive rights as much as you do.
Ich habe mich noch nie in meinem Leben mit einer Entscheidung so schwer getan, so lange drüber nachgedacht, war so lange ich auch hin und her gerissen.
Es war ein Moment, wo ich mich einfach verraten oder verleugnet hätte, wenn ich nicht das, wenigstens das gesagt hätte. Heute fragen Sie mich, was war die schwerste Entscheidung? Und das war sie.
Das ist meine schwerste Entscheidung, der Podcast der Funke Hauptstadtredaktion.
Wir sprechen mit unseren Gästen darüber, was die schwerste politische Entscheidung in ihrem Leben war. Welche hat sie nachts wach liegen lassen? Über welche denken sie heute noch nach? Meine schwerste Entscheidung, jetzt auf allen Podcast-Plattformen.
Tatort Niedersachsen, der Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Alles rund um spannende Kriminalfälle in der Region. Wir blicken gemeinsam mit unseren Redakteuren auf die Hintergründe der spektakulärsten Verbrechen zwischen Harz und Heide.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei Tatort Niedersachsen, dem Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Mein Name ist Hendrik Rason. Wir sprechen heute über einen Fall, der sich in diesem Jahr zum 10. Mal jährt. Ich lese dazu mal eine Einleitung vor. Es ist ein Artikel aus der Braunschweiger Zeitung, der eigentlich das, was dort passiert ist, relativ gut auf den Punkt bringt. Eine kurze Unterbrechung für eine Werbung in eigener Sache. Der Crime-Podcast kommt auf die Bühne im 4. Jahr zum 4. Mal nach Axel Petermann, dem bekannten Profiler, und Klaus Püschel, dem Rechtsmediziner, sowie Joe Bausch, Gefängnisarzt und Tatortschauspieler, konnten wir Jürgen Schmidt als Gast gewinnen. Er war langjähriger Chef der Kriminalpolizei in Gifhorn und dort sozusagen verantwortlich für die Ermittlungen von einigen der spektakulärsten Kriminalfälle aus der gesamten Region. Beispielsweise der Dreifachmord in der Gifhorner Kleingartenkolonie, der Waller Babymord oder der Torso-Mörder. Jürgen Schmidt kommt am 21. November, Beginn ist 19 Uhr. Die Karten gibt's ab sofort zu kaufen im Internet für 19 Euro unter www.konzertkasse.de. Und jetzt weiter mit dem Podcast. Mysteriöser Tod eines Jungen. Ein 17-Jähriger wurde schwer verletzt in Braunschweig gefunden und starb in der Klinik. Die Polizei Braunschweig untersucht die Umstände des rätselhaften Todes eines 17-jährigen Schülers. Der Junge war am Dienstagmorgen am Ringgleis an der Münchenstraße sterbend gefunden worden. Ein Mitarbeiter eines Unternehmens aus dem anliegenden Gewerbegebiet hatte gegen 4 Uhr den 17-Jährigen auf der Fahrbahn unweit der sogenannten Graffiti-Brücke gefunden. Polizei und Rettungsdienst wurden verständigt. Der Junge wurde ins Krankenhaus gefahren. Der Kampf um sein Leben war erfolglos. Ja, das Geschehen datiert auf den 4. November 2014. Der Junge war Tom Finn. Er starb 11 Tage nach seinem 17. Geburtstag. Zu Gast im Studio ist Holger Kunkel. Er war 2014-2015 Leiter der Ermittlungsgruppe Flucht. Außerdem begrüße ich hier bei mir im Studio Katja Datsch aus der Lokalredaktion. Sie hat über den Fall geschrieben und darüber hinaus auch über viele weitere herausragende Kriminalfälle aus unserer Region. Schön, dass Sie beide dabei sind. Ich möchte den Podcast nicht mit unserem Gast beginnen, sondern mit meiner Co-Moderatorin. Katja, nimm uns mal mit an die Hand und beschreib mal die Graffiti-Brücke. Nicht jeder unserer Zuhörer wird die ja kennen. Viele in Braunschweig kennen sie, weil damit auch Jugenderinnerungen verbunden sind. Aber berichte mal, wie muss man sich das da vorstellen?
Die Graffiti-Brücke, die befindet sich im Westen der Stadt. Also auf dem Weg von, also gar nicht so weit von der Innenstadt entfernt, auf dem Weg Richtung Weststadt. Die Münchenstraße führt über diese Brücke. Das ist eine recht stark befahrene Brücke, die auch Richtung Autobahn führt. Und unter dieser Brücke, da ist eigentlich nicht so viel los. Also es gibt ein Gewerbegebiet. Heute gibt es da auch das Kufa-Zentrum, Westend, Westpark. Aber gerade abends oder nachts ist es da ziemlich ausgestorben. Ganz in der Nähe, weil du sagst Jugenderinnerung, befindet sich auch das Jolly Time, früher Jolly Joker. Also da ab und an findet man vielleicht dann Leute, die nach Hause gehen von der Disco oder so. Es ist aber eigentlich etwas abgelegen unter dieser vielbefahrenen Straße. Ein nicht besonders schöner Ort, also ohne Aufenthaltsqualität, sage ich mal. Auch ein bisschen düster und unheimlich. Die Stadt hatte das letztes Jahr den Bereich ein bisschen umgestaltet. Inzwischen sind da so große, mehrere Meter hohe Leuchteblumen installiert. Daher kennen manche Braunschweiger das vielleicht auch. Und es führt das Ringgleis direkt unter der Brücke durch.
Ist interessant, dass du sagst düster und unheimlich. Ich kann mich erinnern, als ich Jugendlicher war und das Jolly Joker besucht habe, dass ich in die Ecke nie gegangen bin, weil die war immer irgendwie, da war kein Licht, da war zwielichtige Gestalten, so möchte ich es mal sagen. Also wer da sein Auto abgestellt hat, den habe ich immer das Böseste unterstellt. Und ich habe mich da tatsächlich nie hingetraut. Tatsächlich heute ist das sehr viel heller und offener dort alles gestaltet. Eine Frage noch an meine Kollegin, sich nochmal diese Dimension des Falls zu vergegenwärtigen. 2014, was war da los, als die Nachricht von diesem Fall kam? Du warst ja nicht von Anfang an als Berichterstatterin an dem Fall dabei, aber du warst Mitglied der Lokalredaktion, du hast mitbekommen, was in der Lokalredaktion los war, du hast die Reaktion in der Stadt mitbekommen und natürlich auch selbst als Leserin und vielleicht sogar auch als Mutter natürlich dir auch deinen Teil dazu gedacht.
Also die erste Nachricht habe ich tatsächlich in der Redaktion gar nicht mitbekommen, als der Fall reinkam, weil ich da gerade frei hatte, ich hatte Urlaub. Das habe ich tatsächlich auch wie viele andere in Braunschweig aus der Zeitung erfahren. Aber ich bin dann natürlich nach ein paar Tagen dann mit in der Redaktion gewesen. Ich habe diese große Betroffenheit auch miterlebt. Ich habe auch mitbekommen, wie die insbesondere mein Kollege Jörn Stachucher, der damals die Ermittlungsarbeiten sehr eng begleitet hat und oft berichtet hat, wie es ihn auch belastet hat, wie es ihn sehr beschäftigt hat. In der Redaktion, wir Journalisten sind ja auch Menschen, also wir sind auch Mütter und Väter, haben große oder kleine Kinder. Und ich glaube, dass das auch viele Hörer und Hörerinnen in Braunschweig nachempfinden können. Das ist so eine entsetzliche Nachricht, wenn ein so junger Mensch aus dem Leben gerissen wird von jetzt auf gleich. Und jeder kann sich, glaube ich, diese Situation so in Ansätzen zumindest vorstellen, wie das ist, wie es sein muss, wenn man mitten in der Nacht geweckt wird von der Polizei und so eine Nachricht bekommt, dass das Kind lebensgefährlich verletzt im Krankenhaus liegt und dann auch stirbt. Man spürte diese Betroffenheit in der Redaktion, aber auch in der Stadt tatsächlich. Also es war wirklich Gesprächsthema über viele Wochen. Und man merkte das so, ich glaube, ganz viele haben sich damit beschäftigt, was ist in dieser Nacht passiert? Wie ist es zu diesem Todesfall gekommen? Und das war so eine gewisse Anspannung. Und man hat eigentlich auch damit gerechnet, auch als Journalist, dass das jeden Augenblick aufgelöst wird, dass die Polizei anruft und sagt, wir wissen es jetzt, was in dieser Nacht passiert ist und wir können es erklären und nachvollziehen. Und gibt es jemanden, der Schuld hat? Gibt es jemanden, der da etwas mitbekommen hat oder nicht? Und das ist aber halt nie passiert. Es ist nie aufgelöst worden.
Herr Kunkel, wie war denn die Stimmung im Team?
Die Stimmung im Team war genauso bedrückend, wie Ihre Kollegin das gerade geschildert hat. Das geht den Polizisten genauso. Natürlich wird das irgendwann, zerstreut sich das wieder, weil jeden Tag neue Fälle reinkommen, die tragisch sind in irgendeiner Form. Und es ist ja nicht nur dieser Fall zu bearbeiten gewesen, sondern das Tagesgeschäft, die Alltagsorganisation lief weiter mit Bereitschaftsdiensten, mit Todesermittlungen, mit Bränden und was im FK1 so alles abzuarbeiten ist. Wir waren ja im Grunde genommen die Ermittlungsgruppe auch nur 4 Mann stark. Es war ja keine Sonderkommission. Aber als wir nach fast 6 Monaten festgestellt haben, wir haben eigentlich nichts in der Hand, was zur Aufklärung führen könnte. Das hat nicht gut getan, überhaupt nicht.
Auf der anderen Seite muss man ja auch dazu sagen, dass die Braunschweiger Kriminalpolizei ja schon Rückenwind hatte, weil in der Vergangenheit auch zurückliegende Kriminalfälle gelöst werden konnten. Also ich könnte mir vorstellen, man hatte schon auch das gewisse Selbstbewusstsein, wir kriegen da jetzt raus, was da passiert ist, oder?
Da war ich fest von überzeugt. Als wir dahin gerufen worden sind, also ich war gegen 7 Uhr morgens im Büro da war der Fall ja schon in der Bearbeitung, zunächst vom zuständigen Revier. Die haben dann gesagt, okay, das könnte hier ein versuchtes Tötungsdelikt sein. Der Junge war schwerst verletzt, er blutete am Kopf, seine Bekleidung war ausgezogen, die Oberbekleidung. Der Dauerdienst soll das mal übernehmen. Es kann ein Raub sein, es kann ein versuchtes Tötungsdelikt sein. Und dann ist halt der Dauerdienst gekommen, hat die Tatortarbeit dann eben entsprechend gemacht, wie sich das gehört. Und als dann auch vom Dauerdienst schon signalisiert wurde, mit Gesprächen im Krankenhaus, der Junge wird sterben, da ist es dann bei uns gelandet. Dann ist es das FK1 zuständig. Ja, ich war da erst eigentlich im Büro und bin dann rausgefahren und habe mir das vor Ort angeschaut.
Ja, lassen wir uns über die Ermittlung sprechen. Das Kerngeschehen in diesem Fall schmilzt ja zusammen auf ganz wenige Minuten eigentlich. Fassen Sie mal zusammen, was da eigentlich passiert ist. Also von wem wurde er gefunden und wie dann die ersten Ermittlungsschritte am Ort waren?
Gefunden wurde der Junge von einem Bäckermeister auf dem Weg zur Arbeit zu einer Großbäckerei, die dort hinten in der Büchnerstraße im Gewerbegebiet ist. Und als er ausgestiegen war aus seinem Fahrzeug und den Jungen dort sah und wohl auch schon die ersten Hilfsgriffe dort leistete, kam auch noch jemand, der Zeitung austrägt, mit dem Mofa vorbei, hat dabei noch geholfen. Und die haben dann auch die entsprechende Alarmkette ausgelöst.
Sprich Notruf alarmiert.
Notruf alarmiert, ein Rettungswagen ist gekommen. Ich bin mir nicht sicher, ob auch ein Notarztwagen vor Ort war, ob der Schwere der Verletzungen, würde ich das annehmen?
War er noch ansprechbar?
Nein, wenn ich das recht erinnere, nein, er war nicht mehr ansprechbar, nein. Und er ist dann natürlich abtransportiert worden. Es musste auch schnell gehen, na klar, er war schwer verletzt. Bei Tötungsdelikten, wenn der Tod vor Ort festgestellt wird, haben wir die Leiche am Fundort. Da können wir damit arbeiten, auch spurentechnisch. War hier natürlich nicht möglich. Als dann die ersten Teams von uns ins Krankenhaus gefahren sind, um nach seiner Bekleidung zu schauen, war klar, dass wir an seinem Körper keine Spurensuche betreiben müssten, außer visuell halt. Hat er augenscheinliche Verletzungen? Wie sehen die Verletzungen aus? Das hat man mitgenommen und zu Papier gebracht. Seine Bekleidung ist mitgenommen worden, aber eine detaillierte Spurensuche an seinem Körper hätte nichts gebracht, weil er einfach schon durch zu viele Hände gegangen war und natürlich auch gereinigt worden ist im Krankenhaus.
Gab es am Anfang vielleicht auch die Idee, er könnte möglicherweise von der Brücke runtergefallen sein?
Es gab viele Ideen. Sicher, es liegt jemand schwerst verletzt auf der Straße. Ist nicht mehr ansprechbar. Seine Oberbekleidung ist ausgezogen. Warum? Es war kalt, es war November. Was ist hier passiert? Dann liegt sein Fahrrad dort oder stand sein Fahrrad? Nein, er stand am Brückenfundament mit abgesprungener Kette. Ist er angefahren worden? Ist er von der Brücke gesprungen? Ist er an der Brücke rumgeklettert, hat Blödsinn gemacht, ist runtergefallen, abgerutscht und dorthin geknallt, wo er lag?
Also ich frage mich das deshalb sozusagen. Ich komme da als Polizist oder Notarzt hin, sieh, da liegt da jemand. Es ist ja nicht, sag ich mal, und er hat keine äußeren Verletzungen. Es ist ja möglicherweise, sag ich mal, auf den ersten Blick nicht erkennbar, dass da ein Fremdverschulden vorliegt, sondern er kann runtergepurzelt sein. Und dann ist ja die Frage, werden da gleich die ganz großen Ermittlungen angestrengt? Ja. Muss ja den Verdacht sozusagen gegeben haben, hier könnte irgendwas vorgefallen sein.
Es war suspekt, die Auffindesituation. Ja? Okay. Also eine zweite Person muss in irgendeiner Form da gewesen sein. Diesen Eindruck hatte man natürlich nicht sofort, als man dort war, aber nach der Obduktion des Jungen. Da war klar, es muss ihm jemand geholfen haben. Er hätte sich nicht selbst ausziehen können. Und wir haben das von Anfang an als Tatort angesehen. Wenn sich dann herausgestellt hätte, ja Mensch, es war doch ein Unglücksfall, dann wäre das halt so gewesen.
Aber hätte es nicht auch sein können, dass er sich die Sachen vorher schon also Jacke und Hemd schon ausgezogen hat, bevor etwas passiert ist? Also das habe ich mich damals immer gefragt. Ich weiß nicht, ein Selbstmord wurde ja beispielsweise relativ schnell dann ausgeschlossen, auch anhand der Verletzung.
Oder könnte das sein, im Todeskampf sozusagen in der Agonie, dass er sich das alles selbst ausgezogen hat?
Also von der Schwere seiner Verletzung war es ihm nicht möglich, die Klamotten selber auszuziehen. Okay. Was Sie anführten, Frau Dartsch, dass er möglicherweise sich zuvor, bevor er sich in irgendeine Situation begab, selbst ausgezogen hat, das konnten wir dann ausschließen bei den Feststellungen bei der Obduktion. Denn auf seinem Rücken waren entsprechende Zeichnungen der Bekleidung, Hitzeerscheinung, wo die Obduzenten sagten, die Bekleidung ist auf der Haut beschleunigt worden und hat auf der Haut gerieben.
Erklären Sie das mal. Was heißt das?
Er hatte Bekleidung an und bekommt einen schweren Stoß. Und dann bewegt sich die Bekleidung auf der Haut. Mhm. Man sagt, die wurde auf der Haut beschleunigt.
Ja, okay.
Und dabei entstand eben Reibungshitze, die man deutlich sehen konnte. Er hatte Hautrötung von der Bekleidung.
Was waren denn an dem Tatort, kann man jetzt ja sagen? Kein Unfallort, ein Tatort möglicherweise. Ja. Was waren denn die wichtigsten Feststellungen, die man dort treffen konnte?
Für uns war Tatort eventuell auch Unfallort.
Mhm.
Und deshalb die Tatortaufnahme zunächst durch einen Dauerdienst, Fotoaufnahmen, die ersten Eindrücke auf Band sprechen, die auf Papier sind.
Da gibt man ja Punkte sozusagen nacheinander ab, das
es
ist standardisiert.
Es gibt da entsprechende Muster, die man dann abarbeitet und ebenso, dass eben die eingesetzte Funkstreife eben ihre Maßnahmen nochmal dazu aufzeigt, was die gemacht haben, dass die das auch schreiben, dass ich dann auch morgens die Berichte auch noch bekomme. Auch wenn man Nachtschicht hatte, ist das so, dann muss man halt mal ein paar Überstunden machen. Und als wir uns dann dort umgeschaut haben vor Ort, haben wir unseren Erkennungsdienst geholt, der dann eben entsprechend nochmal Detailaufnahmen gefertigt hat mit Spurenkarten und allem. Und wir haben auch Kollegen vom Unfalldienst geholt, die spezialisiert sind in der Unfallflucht Sachbearbeitung, weil wir natürlich auch nicht ausschließen konnten, dass er angefahren wurde. Und dann hat eben die Kripo einen Tatort gemacht wie bei einem Tötungsverbrechen. Und der Unfalldienst hat einen Tatort gemacht, wie bei einer schweren Unfallflucht.
Dann war aber wahrscheinlich ziemlich viel los dort unter der Brücke, oder?
Ja, wir haben natürlich auch massiv den Verkehr behindert. Wir haben für uns auch vor Ort feststellen müssen, dass die Lkw-Fahrer, die diese Ecke dort kennen, heißen Reifen fahren.
Mhm.
Wir sind also
bis heute
bestimmt ein, zwei, drei Mal fluchtartig von der Straße runter, weil der Müllwagen um die Ecke kam, ne, mit einem ordentlichen Tempo. Und das war auch so. Das kann es auch gewesen sein, ne? Ein schnell fahrendes, großes Kraftfahrzeug und er steht auf der Straße und der kickt ihn an mit dem Anhänger in der Kurve. Das merkt der Fahrer gar nicht, er sieht es auch nicht im Spiegel. Alles, das waren alles die Theorien, die wir hatten und entsprechend sind eben dann die Arbeiten vor Ort gemacht worden.
Das Fahrrad steht sauber abgestellt, die Kette ist abgesprungen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja.
Und man findet später das Handy im Gebüsch.
Richtig.
Was sagt uns das denn? Oder was sagt dem Kriminalisten?
Tja.
Was denkt er sich dabei?
Das Fahrrad stand an der Brücke, weil die Kette runter war. Warum fliegt die Kette ab? Ich habe mir die Kette angeguckt, die war grottenverrostet. Also die Kette hat nicht mehr richtig gearbeitet. Und dann, wenn jemand richtig in die Pedale tritt, dann wird die Kette beansprucht. Und wenn die nicht mitmacht, dann fliegt die runter, weil sie störrisch und bockig ist, ob der Rostung. Und dann hat er das Ding. Die war auch ganz schön verknüttelt, die Kette. Also er wird für sich festgestellt haben, eine Theorie wie angenommen, oder wie gesagt, die Kette kriegt er gar nicht mit der Hand aufgelegt. So verknüttelt war die. Also stelle ich das Rad erstmal in die Brücke. Das schleppen wollte das vielleicht nicht bis nach Hause, wobei so weit wäre es gar nicht mehr gewesen. Stand an der Brücke.
Ein paar hundert Meter nur noch.
Ja, stand an der Brücke. Warum und wieso? Man weiß es nicht genau. Er lag auf der Straße mit schweren Verletzungen. Später bei der Obduktion festgestellt worden, ein schwerer Anstoß. Ja, hat er dann ein Handy in der Hand und löst den Griff, dann fliegt das weg. Ja, wir haben versucht, das Handy zu orten, mit Anrufen, irgendwann war es aus, war die Batterieleistung runter. Ja, da musste nachgesucht werden. Das haben wir dann ein paar Tage später gemacht mit Kräften der Bereitschaftspolizei. Es ist dann auch in der Nähe im Buschwerk gefunden worden.
Konnte man rekonstruieren, ob möglicherweise zum Zeitpunkt des Unfalls, ob er telefoniert hat? Ich kann mich an einen XY-Beitrag erinnern, da wird er unter der Brücke gezeigt und fotografiert noch ein Graffiti. War das dann der Realität entsprochen?
Nun, wir haben das Handy natürlich entsprechend auslesen lassen durch unsere IT-Spezialisten. Es hat unmittelbar vor diesem Geschehen, vor diesen fehlenden 7 Minuten Handy-Anrufversuche gegeben, die nicht reingegangen sind und ein Anruf von ihm ging raus, ein 8-Sekunden-Anruf. Fotos wurden nicht gemacht unter der Brücke. Also zumindest waren keine aktuellen Bilder drauf.
Ja, zum Verletzungsbild haben Sie ja uns schon was gesagt, aber vielleicht noch mal im Detail, was wurde denn festgestellt? Also er lag auf der Intensivstation im Klinikum.
Also im Detail möchte ich die Verletzung gar nicht schildern, weil Das ist nicht schön, das zu hören und insbesondere auch für die Angehörigen.
Aber aus
nicht.
Kriminalistensicht sozusagen, was war relevant?
Schwerste innere Verletzung, keine Überlebenschance.
Wo waren die Verletzungen?
Im Thorax hauptsächlich. Ne? Mhm. Also er hatte zwar eine blutende Kopfwunde, aber äußerlich abgetastet durch die Obduzenten war das so nicht unbedingt, dass man sagt, das wäre todesursächlich gewesen. Ne? Sicherlich gab es da auch entsprechende Frakturen im inneren Bereich, aber die todesursächlichen Geschichten waren die, die sich im Thorax abgespielt haben.
Ne? Und wieder die Anschlussfrage, was sagt dieses Verletzungsbild dem Kriminalisten?
Den Obduzenten zunächst, der Kriminalist hat das so übernommen, er ist angefahren worden. Er wurde nicht überrollt, sondern er hat einen heftigen Stoß gekriegt und ist dann zu Boden geschlagen.
Möglicherweise das Auto nicht kommen sehen?
Tja, irgendwie muss es ja passiert sein. Ne? Ja. Dass er das Auto nicht gesehen, der Autofahrer ihn nicht gesehen. Er muss irgendwie in der Fahrbahnnähe gewesen sein und hat dort eben einen Anschluss bekommen. Und was man sagen kann, er hatte auf dem rechten Oberarm ein massives Hämatom und er hatte auf dem rechten Oberschenkel oberhalb des Knies ein ganzes Stück ein massives Hämatom, was für uns dann auch schon klar war, das war kein PKW. Ne, wenn er vom PKW angestoßen worden wäre, dann hätte er diese massive Verletzung auf dem Oberarm nicht gehabt und für eine Anstoßstelle einer PKW-Stoßstange war auch das Hämatom auf dem Oberschenkel zu weit oben. Mhm. Er war ja nicht klein, er war ein großer Junge. Das muss also mindestens so in Richtung VW-Bus gehen, Minimum.
Kann man aus dem Verletzungsbild und der Auffindesituation einen Rückschluss treffen, ob das Auto, das ihn angefahren hat, in dieses Gewerbegebiet, das ja eine Sackgasse, reingefahren ist oder rausgefahren ist?
Also angenommen, er befand sich dort unter der Brücke, wie es gesagt wurde, um die Graffitis sich anzuschauen oder zu fotografieren, dann hätte der PKW oder das verursachende Fahrzeug aus Richtung Preuzimmer Straße kommen müssen und hätte dann die Linkskurve genommen Richtung Büchner Straße.
Also ins Gewerbegebiet
hinein. Ins Gewerbegebiet hinein. Wäre es aus dem Gewerbegebiet herausgefahren, hätte er andersrum stehen müssen. Aber der Blick in die andere Richtung ist trostlos. Da gibt es nichts zu gucken.
Okay. Wann wurde die Ermittlungsgruppe eingerichtet?
Ja, wir haben das zunächst in der Altersorganisation versucht abzuarbeiten, weil wir uns eigentlich auch ziemlich sicher waren, da geht in Kürze ein entsprechender Hinweis ein oder wir finden entsprechende Spuren und dann
das heißt,
haben wir das
Ding gelöst. Was würde das bedeuten? Also sag ich mal so ein, zwei Mann, die sich dann
dran setzen, es war zunächst oder? So, es sind einige Spurenakten angelegt worden. Es gab ja Hinweise, zunächst die Zeugenaussage des Bäckermeisters, die Zeugenaussage des Zeitungsträgers. Dann gab es Hinweise, dass da zuvor Jungen mit Mountainbikes unter der Graffiti-Brücke gewesen sein sollen. Das waren noch potenzielle Zeugen, die versucht man zu ermitteln. Und dann hat immer so Spurenakten angelegt und dann füllen sich so langsam zwei Ordner. Und die Weisung war, also jeder, der jetzt nach der Frühbesprechung aufsteht und den Raum verlässt, nimmt mindestens zwei Spurenordner mit. Und dann beschäftigen sich die Kollegen in der Altersorganisation erstmal damit. Das Hinweisaufkommen nahm zu. Und dann sind natürlich auch irgendwann die Ideen aufgekommen, ja, wir müssen natürlich auch mal schauen, was sich dort für Handys bewegt haben in diesem Bereich. Und da war uns natürlich klar, da kriegen wir Tausende.
Eine vielbefahrene Straße fährt oben drüber, die Münchenstraße.
Sicher, ja.
Ne? Und die Autobahn ist in der Nähe.
Die Autobahn ist in der Nähe. Dann die permanent eingeloggten Handys, die permanent eingeloggten Computer, Arbeitstabletts und so weiter. Technische Geräte, die über Telefonleitungsstörungen melden, haben wir dann auch gefunden. Und es war enorm viel. Und dann war klar, also das geht nicht mehr in der Altersorganisation. Ne? Dann wurde halt mit dem Kripo-Chef gesprochen und hat gesagt, okay, Ermittlungsgruppe, 4 Mann, 3 Monate.
Vielleicht nochmal einen Schritt vorweg. Relativ zeitnah wurden ja auch die Angehörigen informiert. Das gehört ja auch zum Tagesgeschäft der Kriminalpolizei, solche Nachrichten zu überbringen. Ist man da besonders für geschult? Oder gibt es da Leute, von denen man weiß, naja, die können das, die werden da immer standardmäßig hingeschickt? Wie überbringt man Angehörigen, vielleicht mal allgemein gefragt,
Todesnachricht. So eine Nachricht? Ja, die überbringt man mit einem Kloß im Hals und einem dicken Fell. Da gibt es, also zumindest zu meiner Zeit gab es dafür keine Schulung. Man hat als junger Schutzmann aufgepasst, wenn sowas war. Ne? Familie Knorz ist von anderen Kollegen unterrichtet worden. Ich war zu dem Zeitpunkt ja noch am Tatort. Und ich meine auch, die sind schon recht früh informiert worden. Da bin ich noch gar nicht im Dienst gewesen. Das wird der Dauerdienst noch gemacht haben, nehme ich mal an. Es ist nicht schön.
Darf man sich als Kriminalist hingeben und Angehörigen sagen, wir lösen diesen Fall? Auf jeden Fall, wir werden Ihnen den Täter liefern?
Ich warne davor.
Ja. Warum?
Versprechen sollte man halten können. Also wir haben meines Erachtens Familie Knotz, insbesondere Frau Knotz, mit der ich den meisten Kontakt hatte, nie dieses Versprechen gegeben. Wir haben aber immer gesagt, wir werden alles versuchen. Und es war ja nicht so, dass die Ermittlungen vorbei waren, als die Ermittlungsgruppe aufgelöst wurde. Also mich hat dieser Fall 2020 noch beschäftigt.
Und 2024 heute auch noch?
Nun ja, heute auch noch in Erinnerung.
Ich erinnere mich auch, dass so dieser unbedingte Wille, diesen Fall aufzuklären, auch spürbar war. Mein Kollege Jörn Stachura hatte damals darüber berichtet. Sie hatten genau eine Woche, nachdem der Junge da gefunden wurde, nochmal diese Brücke observiert und alle, die dort vorbeigekommen sind, angesprochen. Egal ob Fahrradfahrer, Briefträger, Lkw-Fahrer, auf der Suche nach Zeugen, in der Hoffnung, es aufklären zu können. Und er hatte da auch ihre Kollegen zitiert, die gesagt haben, wir wollen das so unbedingt wissen, was ist passiert und wir wollen es so unbedingt aufklären. Also da war, glaube ich, auch schon spürbar, dass es auch für die Ermittler ein besonderer Fall war.
Oder war das vielleicht auch Ausdruck, weil einfach die Öffentlichkeit natürlich eine Antwort haben wollte, was ist da passiert?
Sowohl als auch. Man muss der Öffentlichkeit natürlich auch zeigen, dass man was macht. Ja. Das ist immer schwierig, der Öffentlichkeit vom Büro aus zu zeigen, was man macht. Es ist ja nicht so, dass wir dort nur sitzen und Kaffee trinken und Zigaretten rauchen oder Kuchen essen. Nein.
Das hoffen wir.
Es ist schon ein recht straffer Arbeitsalltag immer gewesen und es sind halt zu 60-70% Büroermittlungen. Man ist aber auch viel auf der Straße. Also es war nicht ein Tag, wo ich nicht rausgefahren bin auf irgendwelche Ermittlungen in den 24 Jahren bei der Kripo. Das ist einfach so. Und natürlich war diese Kontrolle zur Nachtzeit für uns insofern interessant zu wissen, wer kreucht und fleucht denn da rum? Und es gab ja dann noch tatsächlich einige Erkenntnisse, die wir noch nicht hatten. Ne? Zum Beispiel, dass die Tankwagenfahrer recht früh rausfahren von der einen Mineralölhandel GmbH dort, dass aus Münster ein LKW mit Wurstwaren kommt, die dann dort in der Büchnerstraße auf kleine Gebinde umgeladen werden und damit zu Wochenmärkten gefahren wird jeden Tag. Und das hatten wir alles noch gar nicht auf dem Schirm. Und das war natürlich für uns dann wieder Spuren, ne? Spurenakten anlegen, abarbeiten, gucken, was ist das. Dieser Wursthändler zum Beispiel, sind wir mit Kollegen von der Autobahnpolizei nach Münster gefahren. Ne? Wir mussten ja jemanden mitnehmen, der so einen elektronischen Tachografen auslesen kann. Fahrtenschreiberscheibe, die kann ich noch lesen. Ich war mal 6 Jahre Verkehrspolizist. Aber mit dem elektronischen Tacho kann ich nichts anfangen. Da musste ich natürlich auch erstmal warten, bis die Kollegen im Dienst sind. Das kann nämlich auch bei der Autobahnpolizei nicht jeder, zumindest zu dem Zeitpunkt nicht. Ne, und dann musste man das planen und dann sind wir in den VW-Bus gestiegen und sind nach Münster gefahren und haben uns diesen Lastwagen angeguckt. Ne? Der Betreiber war auch sofort bereit, der hat auch gesagt, wir haben uns dort angemeldet, hat gesagt, jo, das Auto bleibt auf dem Hof, ich verbürge mich dafür. Und das war dann auch so und die haben dann die Daten ausgelesen und konnten auch genau sehen, jawohl, er ist dann tatsächlich auch zu dieser Uhrzeit ungefähr dort reingefahren. Das Auto war fehlerfrei, da war nichts dran. Ne?
Und jemals ein Hinweis sozusagen auf ein Auto wurde ja nie gefunden?
Nein.
Bis heute?
Nein.
Die Ermittlungen wurden ja von der Öffentlichkeit sehr genau beobachtet. Alle waren interessiert an diesem Fall und an der Klärung. Und auch die Gewerbetreibenden, erinnere ich mich, haben ja damals die Ermittlungen noch unterstützt, indem sie ja auch eine Belohnung ausgesetzt haben. Ja, erst waren es, glaube ich,
zusätzlich auf die Belohnung der Staatsanwaltschaft dann nochmal draufgelegt.
Richtig, genau. Ich glaube, es waren 2.500 und später wurde es erhöht auf 5.000 oder 5.500 Euro für Hinweise, die zur Klärung des Falls beitragen. Ja. Das ist ja ungewöhnlich, dass sich sozusagen da Anrainer, die eigentlich mit der Sache nichts zu tun haben, dann auch so engagieren und da so hinterher sind und die Ermittlungen auch unterstützen wollen.
Ja, die Leute waren natürlich auch alle schwer getroffen und schwer betroffen von diesem Fall. Und insbesondere Inhaber dieser Großbäckerei in Braunschweig hat sich da unwahrscheinlich stark gemacht und hat da seine Kollegen abgeklappert von Tür zu Tür und hat gesagt, los, Mücken auf den Tisch. Wir müssen die Belohnung erhöhen, damit das attraktiv wird für jemanden, der vielleicht Angst hat, mit der Polizei zu sprechen oder. Ich meine, wir sind sogar zum Schluss bei 9.500 Euro insgesamt gewesen.
Ich habe in alten Artikeln gelesen, insgesamt knapp 2.000 Spuren sind zusammengekommen. Jetzt müssen wir vielleicht mal mit so einem falschen Vorstellungen aufräumen. Die meisten denken bei einer Spur ja erstmal dran, oh, Fingerabdruck oder irgendwie sowas. Was ist für einen Kriminalisten eine Spur?
jeder Hinweis, der eingeht, wo ich denke, damit kann ich was anfangen, da muss ich einfach mal Nachfrage halten. Da wird eine Spurenakte für angelegt.
Also man könnte auch sagen, 2000 Hinweise.
Ja, für uns insofern Spuren, weil das Gros waren natürlich diese Telefonnummern von dem Vermittlungsturm in der Nähe. Mhm. Und da wurde halt für jede Telefonnummer wurde die Anschlussinhaberfeststellung gemacht, wurde geschaut, wer ist das, wird dann in einen DIN A4 Heftdeckel eingeheftet und man versucht mit den Leuten zu sprechen. Vorher haben wir noch abgeklärt, haben sie Kraftfahrzeuge, was für Kraftfahrzeuge haben sie? Ach gucke, die haben einen Renault Crafter oder sowas, müssen wir uns anschauen. Dann haben wir die Leute aufgesucht. Wenn wir uns aber sicher waren, naja, da gibt's halt nur einen Porsche in der Familie, nichts anderes. Dann haben wir das telefonisch abgearbeitet. Ne? Haben wir mit den Leuten gesprochen, ob sie sich erinnern können, ob sie was davon gehört haben und wie es dazu kommt. Ja, mein Telefon ist immer an, ich muss immer erreichbar sein. Und deshalb ist das Telefon da auch zur kritischen Zeit auf dem Turm.
Vielleicht bis zum Unfallzeitpunkt. Was konnte man dann rekonstruieren, was an dem Tag Tom Finn gemacht hat?
Ja, wir hatten ja die Aussage seiner Eltern über seinen Weggang zu Hause, letzte Ferientag. Man wollte nochmal einen drauf machen. Er wollte sich mit einem Kumpel treffen, der noch nicht sehr lange bei ihm in der Klasse war. Und man hatte sich verabredet, dass man sich bei dem Jungen zu Hause im Kanzlerfeld trifft. Dort hat er sich also mit dem Fahrrad, das war das Rennrad seines Vaters, auf den Weg gemacht, dorthin zu fahren.
Also Kanzlerfeld zur Erklärung, die sich im für alle, die sich in Braunschweig nicht auskennen. Im
Stadtteil von Braunschweig.
Nordwesten von Braunschweig.
Richtig, ja.
Nicht Innenstadt nach, schon ein bisschen weiter.
Richtig, ein bisschen abgelegen im Grün. Dort ist er irgendwas hingefahren. Gibt's noch gute Fahrradanbindung über das ehemalige Ringgleis und dann die Saarstraße hoch. Kommt man irgendwann über die Bundesallee zum Kanzlerfeld. Dort haben sie sich eine geraume Zeit aufgehalten, haben da auch schon ein bisschen was getrunken und haben sich dann auf den Weg gemacht in die Gaststätte Lufteck in Lehndorf, Luftstraße, Ecke Ottweilerstraße. Dort haben die Currywurst Pommes gegessen. Dann hatten sie noch ein bisschen was in der Tasche dabei für ein kleineres Gelage. Man hat sich dann auf einen Spielplatz begeben in der Straße am Brunnen in Lehndorf, 150 Meter von der Gaststätte entfernt. Hat sich dort halt noch hingesetzt und hat den Tag wahrscheinlich und die Ferien Revue passieren lassen und hat dort noch was getrunken. Die leeren Gebinde sind dort auch noch gefunden worden von Kollegen, die sich darum gekümmert haben. Und dann hat man sich auf den Weg in die Stadt gemacht. Man wollte ins Magni-Viertel, Altstadt von Braunschweig, Kneipenszene, Kunterbund. Da wollten sie unbedingt mit dem Fahrrad hin. Das haben sie auch gemacht, sie sind dann losgefahren. Der Kumpel von Tom hat sich noch auf die Nase gelegt. Ich weiß nicht warum, vielleicht auch ob des guten Trunkes. Auf jeden Fall hatte er einen Cut im Gesicht, der ist ihm dann in der Gaststätte im Magni-Viertel noch mit dem Pflaster versorgt worden. Da haben sie dann auch noch einiges getrunken. Dann haben sie sich auf den Rückweg gemacht. Ich meine, die waren auch noch mal auf dem Spielplatz, weil sie dort wohl die Tüte versteckt hatten mit ein paar Resten. Aber da bin ich mir nicht mehr sicher. Mhm. Und man ist dann von dort mit dem Fahrrad wieder ins Kanzlerfeld gefahren zu seinem Kumpel, hat sich dort vor die Haustür gesetzt. Der Vater von seinem Kumpel sagte, er hat immer nur die Flaschenklappern gehört, wenn er in die Bierkiste gefasst hat. Und dann haben sie da noch was getrunken und wohl auch Selterwasser. Und dann irgendwann hat Tom dann gesagt, ich fahre nach Hause. Ich weiß nicht, ob sein Kumpel ihn noch begleitet hat, da bin ich mir nicht mehr sicher. Irgendwie so eine Erinnerung da, dass der wohl noch mitgefahren ist bis zur Hildesheimer Straße, wo Tom sich dann auf das Ringgleis begeben hat, Richtung nach Haus zu fahren, Richtung dann auch Graffiti-Brücke, da hätte er vorbeikommen müssen mit dem Rad.
Wie viel Promille hat er denn dann gehabt? Wurde ja ziemlich viel an dem Tag getrunken.
Also wir haben ja seinen Kumpel morgens aus dem Bett geholt. Ich denke, so gegen 10 Uhr, da hatte der noch über 2 auf dem Kessel. Hm. Also das war ganz ordentlich. Ne, die haben es richtig krachen lassen.
Okay.
Ja, dann war der Abend also insofern beendet, dass Tom sich dann morgens halt auf den Weg gemacht hat und nach Haus gefahren ist. Und ich erinnere, aber sicher bin ich mir, wie gesagt, nicht, dass sein Kumpel noch mitgefahren ist, seiner Aussage zufolge, bis zur Hildesheimer Straße. Ja. Wobei, für mich ist das nicht glaubhaft. Es war jetzt auch immer so kurios, das erlebt man ja ganz oft, in vielen Fällen, wenn man Leute vernimmt, die können sich nach Jahren noch ans Detail erinnern, aber so wie man an eine kritische Stelle kommt, wo es haarig wird, dann haben sie plötzlich einen Blackout, dann wissen sie es nicht mehr. Und bei seinem Kumpel war das ja genauso, der wusste das noch, dass sie dann noch zu Hause vom Elternhaus noch was getrunken haben und dass sein Vater noch gerufen hat, du fährst nicht mehr los. Er ist dann wohl doch losgefahren, weil sein Vater hat hinterhergerufen, er soll nicht mehr losfahren mit dem Rad. Mhm.
This election night, C-SPAN delivers something different. Not just the presidential race, but the state races that will decide the balance of power in Congress. No political pundits, no spin, no commercials. Just the candidates, the results, and you. Follow C-SPAN this election night, Tuesday, November 5th, on TV, online, or on the free C-SPAN Now video app.
Hallo True Crime Fans, hier spricht Katharina von True Crime Austria. Bei uns im Podcast hört ihr monatlich eine Recherche zu einem echten Kriminalfall aus Österreich. Und in der neuesten Folge sind es sogar mehrere. Tirol, Herz der Alpen, hat uns die Geschichte von Pauli erzählt. Einem kleinen Teddy, der im verschneiten Kaunertal seinen Weg nach Hause finden muss. Ob das gelingt, hört ihr bei uns. Bis bald bei True Crime Austria.
Aber bei der Vernehmung, als es dann darum ging, wie ging es denn weiter, dann in Richtung Ringgleis und am Ringgleis, was ist denn da passiert? Erinnerungslücken.
Graffiti-Brücke, also er wird dort gefunden und man guckt als Kriminalist, was passiert denn da noch so in der Ecke zu diesem Zeitpunkt. Und man stellt später fest, es gab einen Einbruchsversuch in einem angrenzenden Möbelhaus. Was ist denn darüber bekannt geworden?
Nein. Ja, das war so unmittelbar vor diesem Zeitraum, der uns in den letzten Minuten von Tom Finns Leben fehlt. Wir sprechen ja immer von 7 Minuten, die nach seiner Handyauswertung ziemlich konkret waren. Und kurz zuvor ist bei Möbel, Roller Alarm ausgelöst worden. Großes Möbelhaus, vermietete Büros darüber, unten ist ein Burger King, gegenüber ist der Großmarkt, hinter dem Möbelhaus ist ein Restpostenmarkt mit anderen Kleingewerbebetrieben noch, da stehen auch nachts immer Autos und die haben eine riesen Alarmanlage, akustisch-optischer Alarm und der wurde gemeldet und es sind gleich etliche Streifenwagen dorthin entsandt worden. Die Einsatzzentrale sagte später, als ich da mal Nachfrage gehalten habe, ja, in der Nacht war nicht viel los und dann sind sie da natürlich alle hingehetzt, in der Annahme jetzt vielleicht doch nochmal irgendjemand dingfest machen zu können. Nun, es war ein Fehlalarm. Also man hat dort nichts festgestellt.
War da, kurze Zwischenfrage, war dort oft Einbruchsversuch oder Fehlalarme dort in dem
Ist mir gar nicht bekannt. Ich habe mir den Land später mal angeguckt, da gibt es einen riesen Panzerschrank, da mag vielleicht auch Geld drin liegen, die meisten Geschäfte ging aber auch vor 10 Jahren doch schon über Scheckkarte oder über Ratenkauf, fremdfinanziert. Wenn jemand an diesen Panzerschrank hätte ran wollen müssen, hätten die das ordentlich ausbaldowert und dann hätten die auch gewusst, wie man diese Alarmanlage ausschaltet. Da bin ich fest von überzeugt. Der Dauerdienst hat sich natürlich das Gebäude angeschaut und hat an einer Notausgangstür auch Hebelspuren ausgemacht. Ich habe mir dann ein paar Tage später, ich weiß nicht mehr genau wann, das mal alles angeschaut und auch diese Hebelspuren, all die waren so marginal. Und als ich dann später drin war im Gebäude und habe mir die Tür angeschaut und habe auch mal die Stabilität dieser Tür angeschaut, dann musste ich feststellen, dass die genauso schlecht ist wie meine Terrassenaußentür. Und mit leichtem Druck von innen wäre die aufgesprungen. Und wenn man dort mit einem großen Schraubendreher richtig gehebelt hätte, tatsächlich nur eine Schließzunge, eine doppelflügelige Tür, die sich in der Mitte trifft mit einer Schließzunge, nicht weiter gesichert, man hätte die mit einem großen Schraubendreher oder mit einem Brechhasen aufgekriegt.
Wenn man das dabei gehabt hätte.
Also wenn es ein Einbruchversuch war, war er untauglich mit dem Hebelwerkzeug, was eingesetzt wurde. Aber ob dieser Instabilität und dieser Bewegungsfreiheit der Tür, hatte ich ein ganz anderes Gefühl. Ich habe, wie gesagt, die Tür von innen gedrückt und sie hat ordentlich nachgegeben. Man konnte auch Lichtspaltern oben schon sehen, oberhalb der Zarge. Und ich habe dann den Ladenleiter gebeten, die Alarmanlage mal einzuschalten. Und dann habe ich gegen die Tür gedrückt. Mit wenig Kraft, es ging sofort der Alarm los. Also ganz, ganz empfindlich eingestellt. Und dann erinnerte ich, dass auch aus Richtung seines Kumpels und ich meine auch aus Richtung Familie Knotz so der Hinweis kam, dass Tom und sein Kumpel sich auch schon mal so als Kletterer versucht haben, dass sie schon mal an Baugerüsten hochgegangen sind und auch mal ein Denkmal in irgendeiner Form erklimmen wollten. Ja, und dann dieser kausale Zusammenhang, die Alarmauslösung.
Ja, kann das Zufall sein?
Und sein Verunfallen. Na ja, Mensch. Vielleicht haben die beiden doch den Alarm ausgelöst. Also für mich steht heute noch fest, sein Kumpel ist nicht zu Hause geblieben. Er hat Tom begleitet, bin ich fest von überzeugt. Hm. Und dieses Möbelhausdach, das ist nicht sehr hoch. Da kommt man drauf. Vor allem beide jung, drahtig, sportlich. Tom war ein guter Sportler.
Basketballspieler.
Ja, ne? Und einer macht Räuberleiter und drückt den nach oben Richtung Dach. Der fasst noch unterstützend auf die Tür und merkt, oh, ich komme ja sogar rein in die Tür, kann ich mich noch besser hochziehen. Und löst dabei den Alarm aus.
Das könnte so gewesen
sein. Könnte so gewesen sein. Und dann haben sie einen langen Schuh gemacht. Mhm. Haben sich verdrückt. Dann habe ich mir eine Leiter geben lassen. Und ich weiß gar nicht, ob ich mit dem Tatortwagen hingefahren bin oder ob ich aus dem Laden eine Leiter bekommen habe. Hab die Tür aufgemacht, von oben reingeguckt, da waren Fingerabdrücke. In der Türzarge, in der Falz. Dann habe ich unseren Spurensicherungsdienst kommen lassen und die haben auch die Abdrücke abgezogen. Die waren leider nicht auswertbar. Das waren Wischspuren. Aber es hat jemand dort reingefasst, definitiv.
Aber ob die beiden Jungs das waren, das ist ja nicht bewiesen, das weiß man nicht. Theoretisch, und diese Möglichkeit wurde ja auch damals diskutiert, kann es ja auch gewesen sein, dass jemand anderes versucht hat, dort einzubrechen in dieses Möbelhaus und dann auf der Flucht sozusagen dem Tom in die Quere kam oder es dann zum Unfall kam. Das wurde damals zumindest spekuliert, vielleicht Fluchtwagen in die Straße rein, hat sich verfahren und dann kam es zum Zusammenstoß. Auch das wurde ja damals überlegt.
Sicher, das musste man auch überlegen. Nur, es wäre ein untauglicher Einbruchversuch gewesen. Da ist nichts zu klauen außer Möbel. Wer geht los und klaut nachts Möbel beim Einbruch? Macht keiner. Dann, wieso ist dieser kausale Zusammenhang gegeben mit der abgesprungenen Fahrerkette und das Fahrrad steht an der Brücke und er unten auf der Straße? Das waren mir alles zu viele Zufälle. Ausschließen können wir das natürlich nicht.
Wie ist denn das als Kriminalist, sage ich mal? Wie wichtig ist das Bauchgefühl bei sowas?
Ach, ich habe oft ein gutes, oft ein schlechtes Bauchgefühl. Nur da können sie vor Gericht nicht mitkommen, ne? Mit Bauchgefühl. Aber
ist das so, sage ich mal, wenn man merkt hier irgendwie, es passt irgendwas nicht, dass man dem Impuls nachgeben müsste, da auch mal hinzugucken?
Ja, natürlich. Genau das war ja zum Beispiel dieser Impuls, diese
man
Tür
könnte auch
aufzumachen.
Alles sozusagen nach Schema F sozusagen dann.
Nein,
arbeiten.
Macht man ja auch nicht. Man hat ja Diensterfahrung, man hat Lebenserfahrung. Ja. Man kennt junge Leute. Ja. Die ersten Eindrücke vor Ort waren, oh, Jolly Joker. Ne? Also in den 24 Jahren 4 versuchte Tötungsdelikte dort bearbeitet und ein vollendetes. Immer mit Teams zusammen, ne?
Ja, ja, ja.
Wieder da.
Ja.
Ne? Und Bauchgefühl, na klar, denke ich. Das ist doch wieder irgendwas im Anschluss außer Disco. Ja, Bauchgefühl völlig falsch gewesen. Bei dieser Geschichte mit dem Alarm.
Viele Geschichten geliefert, das muss man dazu sagen.
Ja, ja, sicher. Ja. Ne, aber bei dieser Geschichte mit der Alarmauslösung und dann auf das Fahrrad oder beide auf die Räder und weg, dann fliegt die Kette ab. Dann nach seiner Handyauswertung, nach der Alarmauslösung, 7 Anrufversuche von seinem Kumpel, ein Anruf von ihm über 8 Sekunden. Das sind doch so typisch. Hast du es geschafft? Wo bist du? Bist du versteckt? Die Bullen sind da oben. Ne? War für mich klar. Die beiden. Das war mein Bauchgefühl.
Katja, jetzt will ich dir mal eine Frage stellen. Wie geht man mit so einem Fall eigentlich journalistisch um? Große Betroffenheit, ein großes Informationsbedürfnis in der Öffentlichkeit. Aber gleichzeitig muss man ja auch immer im Hinterkopf haben, Familienangehörige können auch zu den Lesern gehören. Wie kann man über so einen Fall richtig berichten?
Das ist immer eine Gratwanderung. Und da muss einem als Journalist bei allem Interesse und bei allem Bedürfnis, auch die Öffentlichkeit zu informieren, muss einem halt immer klar sein, da lesen auch Leute mit, die mit dem Opfer verwandt sind, Eltern, Geschwister, Freunde des Opfers und so weiter. Also man muss da auch immer mit Bedacht und mit Vorsicht rangehen. Eine Frage ist zum Beispiel immer, Geht man auf die Angehörigen zu und bittet um ein Gespräch, um ein Interview oder macht man es nicht, lässt man sie in Ruhe? Damals wurde entschieden, wir lassen sie in Ruhe. Erstmal, zumindest in den ersten Tagen, weil man gesagt hat, die Familie ist so schwer verwundet sozusagen, so sehr verletzt. Und die Frau Knorz hatte damals ja auch in der Pressekonferenz schon Stellung bezogen. Viele Fragen waren für uns ja auch schon beantwortet, die wir auch der
Familie gestellt hätten. Wobei die erst im Dezember war, wenn ich mich richtig erinnere.
Die war erst später, genau. Aber wir haben damals beschlossen, die Familie erstmal in Ruhe zu lassen. Es gab dann hinterher Kontakte, auch nochmal Jahre später und Monate später, als der Familie beispielsweise eine Kur verweigert wurde. Da haben wir dann nochmal berichtet. Kurz darauf wurde die Kur dann auch bewilligt. Also da hatte es auch für die Familie noch ein gutes Ergebnis sozusagen, dass sie halt diese Kur bewilligt bekommen hat nach der Berichterstattung. Wir haben dann später nochmal berichtet, was Trauerbewältigung angeht. Also es gab schon Kontakt zu der Familie, aber direkt nach dem Unfall oder nach dem Todesfall haben wir sie erstmal in Ruhe gelassen. Und das ist immer eine schwierige Entscheidung, weil man natürlich noch Fragen hat, weil man noch näher dran möchte und noch mehr berichten will. Aber wir sind ja auch nur Menschen. Also es ist auch immer so eine gewisse Scheu, das zu tun. Also man muss sich dann immer auch überwinden, wenn man das tut, ne, auf Angehörige zugeht. Und wie gesagt, es muss einem immer klar sein, was man damit auch anrichten kann, ne, wenn man da in Wunden rumwühlt. Und das fängt an bei Unfallberichterstattung, ne? Wenn ein Auto von Baum fährt und man benutzt dieses Foto vielleicht Jahre später, um irgendeine Grafik zu illustrieren, dann muss einem bewusst sein, dass die Leute, die vielleicht den Fahrer dieses Fahrzeugs, was da vor dem Baum gefahren ist, kannten und der vielleicht gestorben ist, und dass die das sofort erkennen, dass das dieses Fahrzeug ist und dieser Unfall, und was das dann auslöst in den Menschen, die dieses Bild sehen, kann man sich ja unschwer vorstellen. Mhm.
Aus Ermittlersicht, Herr Kunkel, ne? Wir haben die Presse, die Öffentlichkeit, großes Informationsbedürfnis. Was passiert hinter den Kulissen? Wie entscheidet man jetzt, das darf die Presse wissen und das halten wir nochmal zurück?
Also ich, für die Jahre, die ich hier im Braunschweig tätig war, erinnere immer an gute Zusammenarbeit, insbesondere mit der Braunschweiger Zeitung. Egal welche Namen fallen, auch Leute, die schon in Rente sind, pensioniert sind, oder in anderen Abteilungen jetzt vielleicht bei euch arbeiten. Wir haben immer gute Verbindungen gehalten. Wir haben auch immer die Wahrheit gesagt. Wir haben die Presse nie belogen. Wir haben auch oftmals der Presse erzählt, was wir wissen, und darum gebeten, das dürft ihr aber nicht schreiben. Das braucht man, das Täterwissen oder so in die Richtung. Und daran wurde sich immer gehalten. Und das war eigentlich immer eine gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit. Also so, wie man es aus dem Fernsehen vielleicht kennt, dass dann heißt, oh, da kommt schon wieder die Journalie. Nee, das war in Braunschweig nicht so.
Aber trotzdem wurde uns ja auch nicht alles erzählt.
Ich habe wenig Kontakt mit der Presse gehabt. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wer mit der Presse gesprochen hat. Als die Ermittlungen schon recht weit vorgeschritten waren, erinnere ich mich schon an Gespräche. Aber ich wüsste jetzt ehrlich gesagt ad hoc nicht, was wir verheimlicht haben. Sicherlich, einen Aspekt gibt es noch, den würde ich jetzt auch nicht erzählen.
Die Presse ist aber ein guter Helfer, normalerweise.
Definitiv, ja. Allein schon durch diese große Verbreitung des Mediums, ne? Kommen natürlich auch viele Leute und haben dann tolle Ideen, wonach wir mal schauen sollten. Ja, damit muss man leben, ne? Da gibt es dann auch meistens extra Ordner, die so bezeichnet werden wie unwichtig oder Quatsch oder so. Und da wird das dann reingeheftet, ne?
Die abstrusen Hinweise, ja, sozusagen.
Aber ich erinnere mich, dass es ja damals auch noch einen Mann gab, der nach diesem Unfall oder nach dem tragischen Todesfall in der Stadt rumerzählt hat wohl, er habe alles gesehen.
Eugen.
Das war ein Obdachloser.
Eugen war der Obdachlose, ja.
Der wurde gesucht und sie haben ihn ja irgendwann auch gefunden.
Ja, Eugen will auf der Parallelstraße zur Büchnerstraße seine Schlafstätte gehabt haben. Das war früher die Zufahrt zum Bananenbunker. Und Siechler Chemikalien war dort. Und da will er geschlafen haben und hat alles beobachtet. Und hat das immer rausposaunt. Das haben dann Bürger in der Weststadt mitbekommen, im Einkaufszentrum. Und dann haben die Polizei gerufen, hat eine Streife ihn eingesackt und hat ihn zu uns gebracht. Ja, der war voll stramm. Über 3 Promille. Da kann man keine Vernehmung machen. Ne? Selbst eine Befragung mit Gedächtnisprotokoll, nee. Ich hätte ihn gerne eingesperrt, bis er nüchtern ist. Keine Rechtsgrundlage. Was will man machen? Also ging er wieder.
Das war also relativ zeitnah nach dem.
Mhm. Ja, das war relativ zeitnah. Ich kann das jetzt nicht an Tagen oder Wochen festmachen, aber es war zeitnah. Mhm. Wir haben ihn also laufen lassen müssen, ist klar. Da war der wieder weg. Ne, der war immer auf der Trebel. Den hat man nirgendwo festpacken können. Kein Anlaufpunkt. Dann irgendwann krakelte er wieder rum. Dann ist er wieder eingesackt worden, wurde wieder zu uns gebracht. Nö, mit dem Bullen rede ich nicht. Dieses Instrument der staatsanwaltlichen Vernehmung, ne, dass auch ein Zeuge durch einen Staatsanwalt verpflichtet werden kann, eine Aussage zu machen, gab es damals noch nicht. Mhm. Ne? Und wir konnten ihm auch nicht die Arme auf den Rücken drehen. Also haben wir ihn gehen lassen. Aber für mich war klar, mit dem musst du noch mal reden. Unbedingt. Nur der war dann weg. Und diese Suche nach ihm, dieses Beobachten, das ging über Jahre. Das ging bis 2020. Ne? Und ich habe ihm dann halt immer mal seine Daten abgefragt im Fahndungsbestand. Und dann habe ich festgestellt, oh, jetzt ist er in Dresden. Mhm. Gut, da wird er genauso wie in Braunschweig klauen, schwarzfahren, sachbeschädigen, rumpöbeln, beleidigen. Irgendwann kriegt er 30 Tage, dann fährst du nach Dresden. Dann führst du das Gespräch im Knast. Dann klingelt das Telefon, ist die Vermittlung dran, sagt, ja, ich habe Polizeirevier Sontra. Die haben da einen, der quatscht was rum vom Verkehrsunfall, wo er alles gesehen hat in Braunschweig.
Und dann, wo ist denn Sontra?
Irgendwo in Hessen.
Ja.
Weiß ich gar nicht genau, bin noch nie gewesen.
Ja.
An der B27 liegt das irgendwo, das weiß ich. Also an der Fulda entlang irgendwo kommt man das Sontra.
Aha, aha.
Ja. Ja, dann haben die durchgestellt. Ja, wir haben ja einen Eugen. Ach.
Endlich.
War ein Sontra. Dann habe ich den Fall geschildert. Hab gesagt, würdet ihr eine Vernehmung für uns machen in der Sache? Ich frage mal. Nö, da redet mit dem Bullen nicht. Tja, haben sie ihn wieder laufen lassen. Was will man machen? Und letztendlich ist es dann tatsächlich 2020 so gewesen. Da war er wieder in Dresden unterwegs. Das konnte ich dann so über ein paar Monate beobachten. Über seine Aufenthalte dort und was er so alles verzapft hat. Und dann hat er wieder im Knast gesessen. Als ich ihn das erste Mal in Dresden ausgemacht hatte, ist er auch im Bau gegangen. Mhm. Und da habe ich angerufen, habe den Kollegen dort in der JVA gesagt, wir wollen mit dem sprechen. Ist er an dem und dem Tag denn da? Weil oftmals sind sie auch beim Zahnarzt oder dann eben nicht zu greifen in der JVA. Und ja, der ist da. Ja gut, dann kommen wir, aber erzählt ihm nicht, dass er Besuch kriegt. Dann bin ich mit dem Kollegen los.
Dass er gleich dicht macht, ja. Dass er gleich dicht macht.
Ja, natürlich. Ne? Mhm. Und dann bin ich mit dem Kollegen los. In Halle klingelt das Telefon, bei unserer Sekretärin dann, ihr könnt umdrehen. Er will mit dem Bullen nicht reden. Hat da irgendjemand gequatscht und ihm erzählt, dass er Besuch von der Polizei bekommt. Dann sind wir in Halle umgedreht. Und letztes Mal hatte ich ihn dann tatsächlich 2020 wieder in Dresden in der JVA ausgemacht. Da bin ich hingefahren, ohne Voranmeldung.
Und?
Da wird man da vor der Tür stehen gelassen, wie so ein dummer Junge. Ich hatte so eine Krawatte. Die haben mich nicht mal reingelassen. Nee, wir müssen den Gefangenen erstmal fragen, ob er mit dir sprechen will. Hm. Wenn ich im Braunschweig einen Gefangenen sprechen wollte, dann wurde der vorgeführt. Und dann hat er mir zu Angesicht gesagt, er will mit mir nicht reden. Und dann hat man immer noch mal die Möglichkeit, noch mal nachzumachen, warum und wieso. Und ich wollte dem Eugen ja auch diesen 9.500 Euro schmackhaft machen und wollte nun wissen, ob er wirklich was gesehen hat. Da lassen die mich da in Sonne vor der Tür stehen, haben mich nicht mal reingebeten. Und dann haben gesagt, nö, wir haben gefragt, der will nicht runterkommen, kannst wieder fahren. Da ist mir nichts zu eingefallen.
Und bis heute also kein Gespräch mit Eugen sozusagen ermittlerseitig dann stattgefunden?
Nein, wir hatten dann schon das Druckmittel der staatsanwaltlichen Vernehmung 2020. Ich habe da drum gebeten.
Erklären Sie das mal, was heißt denn das? Das haben wir jetzt
wir laden jemanden vor als Zeuge. Früher konnte der Zeuge aus unerfindlichen Gründen die Aussage bei der Polizei verweigern. Mit der Polizei spreche ich nie Ende. Dann musste die Polizei ihn gehen lassen. Ja? Selbst ein Staatsanwalt musste ihn gehen lassen. Vor Gericht hätte er eine Aussage machen müssen.
Ja.
Nur so weit waren wir ja noch nicht. Wir wollten Informationen, die gibt er uns nicht. Und mittlerweile ist dann die Strafprozessordnung dahingehend geändert worden, dass ein Staatsanwalt anordnen kann, er hat eine Aussage zu machen. Und ansonsten kann er in Beugehaft gehen oder kann auch mit dem Ordnungsgeld belegt werden. Mhm. Das Druckmittel gab es 2020. Und ich habe darum gebeten. Ja, dann hätte aber die Akte von der Staatsanwaltschaft Braunschweig zur Staatsanwaltschaft nach Dresden geschickt werden müssen. Dann hätte sich in Dresden ein Staatsanwalt damit befassen müssen. Und dann hätte der ihn vorladen müssen und ihm dann eben da die Zwänge androhen für den Fall, dass er keine Aussage macht.
Das hätte länger als 30 Tage gedauert.
Ne? Richtig, das hätte so lange gedauert, da war der schon wieder auf der Walz.
Ja.
Hat nicht funktioniert.
Es gab ja möglicherweise noch eine Person, ein Mann, der möglicherweise mehr wissen könnte. In dem Zusammenhang wird auch von einer 49-Sekunden-Panne gesprochen. Was hat es denn damit auf sich?
Es meldete sich jemand beim Kriminaldauerdienst, hat Bezug.
Februar 2015 war das?
2015, ja. Hat Bezug in dem Gespräch auf Tom Finn genommen, signalisiert, dass er Lastwagenfahrer ist und hat also ein belangloses Gespräch mit den Kollegen geführt, das recht lang gedauert hat.
Halbe Stunde, glaube ich sogar. Ne?
Ja. Durchaus 30 Minuten möglich, ja. Und für die Kollegen, die natürlich entsprechend sensibilisiert waren im Dauerdienst, war schon klar, den drückt der Schuh irgendwo. Der hat richtig Probleme, schleppt richtig was mit sich rum. Und deshalb hat man das Gespräch.
Keiner so lange eigentlich normalerweise, wenn ja nichts irgendwas bedrückt, irgendwie Lust hat, mit der Polizei zu quatschen, oder?
Ja, natürlich. Und was will er uns da groß erzählen? Ne? Normal ruft man bei der Polizei an, wenn man Hilfe braucht. Hm. Ja, der braucht doch Hilfe offensichtlich. Er musste sich was von der Seele reden. Und man hat das natürlich versucht, ihm aus der Nase zu ziehen. Das hat aber nicht funktioniert. Aber die Telefonnummer kam über die Polizeivermittlung, kam der Anruf rein, aber anonymisiert. Es ist aber technisch möglich, in unserer Zentralvermittlung in Hannover dieses Gespräch aus der Anonymität zu holen und die Nummer sichtbar zu machen. Das ist ein großer technischer Aufwand. Dann hat man natürlich auch, wenn man solche Anfragen stellt, wieder ein paar Schlauberger am Draht, was auch Kollegen sind, die auch einen Strafverfolgungszwang haben und die wollen uns dann was von Datenschutz erzählen. Dazu fällt
der
ja nichts
ein. Der in Deutschland
ja
relativ streng gehandhabt wird.
Ja, aber das hat mit Datenschutz ja nun gar nichts zu tun. Das sind unsere Daten, die sind ja bei uns auf dem Server. Mhm. Ja, und die sind nicht schützenswert. In diesem Fall ist dieser Anruf eine Spur. Ja, ist ein Beweismittel. Wird beschlagnahmt, rausgegeben. Ja, es gab dann einige hitzige Gespräche von unserem Chef zu deren Chef. Wir haben das Anruffenster bekommen und es waren nicht viel Anrufe.
Da und könnte man dann wahrscheinlich genauer hingucken.
In diesem Anruffenster kann man suchen mit einem sogenannten Zielsuchlauf. Dafür braucht man aber einen Gerichtsbeschluss. Und dieser Gerichtsbeschluss hätte am Freitag ergehen müssen, unbedingt.
Vom Amtsgericht Braunschweig.
Vom Amtsgericht Braunschweig. Das war freitags. Wir hätten diesen Beschluss gebraucht, um bei der Telekom das entsprechend anlaufen zu lassen, weil spätestens immer am Dienstag darauf werden diese Daten gelöscht. Immer wöchentlich. Und deshalb musste am Montagmorgen dieser Beschluss vorliegen.
Ist ja bei ganz vielen Fällen ist das ja der Problem, dass da plötzlich, wenn man dann so eine Nummer ran will, ganz schnell aufs Tempo drücken muss, um die richtigen Hebel dann drücken zu können.
Und das haben wir der Staatsanwaltschaft auch plausibel machen können. Der Staatsanwalt ist selber noch losgegangen, durch den Eistunnel rüber ins Amtsgericht, hat dort dann dem Ermittlungsrichter das Ersuchen vorgelegt. Der hat auch den entsprechenden Beschluss erlassen. Nur wir mussten dann feststellen, als wir das Zeitfenster, man muss diese Zeitfenster klein halten, eben ob Datenschutz und Verhältnismäßigkeit. Und deshalb ist das
also
Zeitfenster.
Also eine Stunde irgendwie will man jetzt alles wissen.
Für eine Stunde muss man schon ein schönes Fund im Beschluss ersuchen haben. Ne? Wir haben gesagt, wir machen nur ein paar Minuten, damit die nichts zu maulen haben im Amtsgericht. Ja. Und haben das Zeitfenster dann auch gehabt und haben gesagt, okay, in diesem Zeitfenster brauchen wir einen Zielsuchlauf zu der Zentralnummer in Hannover. Und das hat der Richter unterschrieben. Und dann, als die Daten kamen, haben wir festgestellt, scheiße, da fehlen uns ja ein paar Sekunden, weil die Uhren nicht kompatibel waren. Da haben wir nochmal den Staatsanwalt losgeschickt und haben gesagt, wir müssen aber diese Sekunden noch haben. Und der hat das entsprechend dann niedergeschrieben in seinem Ersuchen und hat das dann rübergebracht. Da war kein Ermittlungsrichter mehr da. Dann ist es da hingelegt worden, in die Geschäftsstelle. Nur was der Mitarbeiter in der Geschäftsstelle nicht wusste, der Richter schon nach Hause gegangen, kommt nicht wieder. Und das hat der Staatsanwalt nicht erfahren und wir nicht erfahren. Und dann lag das Ding da am Montag noch und da war es zu spät.
Im Nachhinein, was sagen Sie, eine vertane Chance?
Ja, wir hätten auf jeden Fall noch mal jemanden gehabt, mit dem wir sprechen können. Ne?
Auf der anderen Seite, sage ich mal, es ist ja auch bekannt geworden, dass es diesen Anruf gab. Meinen Sie, er hatte Gründe, sich nicht noch mal bei der Polizei zu melden?
Also wenn er das mitbekommen hat, dass wir ihm so dicht auf der Schliche waren, dann war das unser Mann oder unsere Frau und hat deshalb nicht wieder angerufen. Weil dann hat er gewusst, jetzt werden sie mir die Krawatte ein bisschen enger binden.
eine zentrale Aussage des Gesprächs soll ja damals gewesen sein, dass man als Lkw-Fahrer nicht unbedingt mitbekommt, wenn man zum Beispiel ein Auto oder eine Person anfährt, weil das Gefährt dann vielleicht so groß ist, dass man es nicht sehen kann, es aber auch nicht hören kann aufgrund der Geräuschkulisse. Ist das richtig? Ging es auch darum in dem Gespräch?
Das wird so richtig sein. Ich habe das nicht mehr so in Erinnerung, aber das war ein zentraler Punkt, eben das Feststellen eines möglichen Unfalls. Und ich kann selbst Lkw fahren, weil ich war mal ein paar Jahre bei der Verkehrspolizei und der Dienststellenleiter hat gesagt, wer hier Lkw kontrollieren will, der muss so ein Ding auch fahren können. Also prompt hat man mich zur Fahrschule geschickt. Sowas dauert bei der Polizei dann 10 Wochen, habe ich einen Lkw-Führerschein gehabt. Wenn sie irgendwo rumpeln beim Rangieren, das merkt man nicht. Ist so. Und ein Hängerzug, ein Sattelzug, wenn da ein Fußgänger hinten gegenknallt in dem Moment des toten Winkels, weil er gerade scharf abbiegt, das kriegt er nicht mit.
Im Dunkeln zum Beispiel?
Noch dazu im Dunkeln, ja.
Ich möchte mal eine weitere Frage stellen nach Experten, die zu dem Fall hinzugezogen wurden. Beispielsweise hat die Polizei sich ja nicht nur auf eigenes Wissen verlassen, sondern auch Wissenschaftler hinzugezogen. Was können Sie denn dazu erzählen?
Ja, eine Annahme hätte ja auch sein können, Tom ist beim Klettern oder Rumklimpern an der Brücke abgestürzt. Mhm. Oder er ist möglicherweise sogar gesprungen, weil Alkoholrausch und irgendwo eine verkannte Liebe oder was ich weiß, ein Suizid. Konnte ich mich nie anfreunden mit diesen Gedanken, aber ausschließen konnte man es natürlich nicht. Und dann ja, ist man natürlich auch hoch auf die Brücke, hat sich von oben auch einen Eindruck gemacht, hat Fotos gemacht und so. Wenn er von hier springt, kann er da hinkommen? Keine Ahnung. Kann er da auf diesen Leitungen gewesen sein und da rumgeklettert sein, hinter die Fernwärmeleitung unter der Brücke und sowas? Mhm. Ja, das haben wir dann mit Feldstechern abgesucht von unten. Da waren keine Reibspuren, keine Schmutzspuren. Die haben ein paar Beulen, die Dinger, durch welche Einflüsse auch immer. Wir haben gemessen, die Leitungen sind über 6 Meter von der Fahrbahn entfernt. Also selbst wenn er, war auch so eine Annahme, er ist auf einen LKW geklettert und wollte auf dem Lastwagen surfen. Gut, der Lastwagen ist 4 Meter, er ist 1,80 Meter. Kommt dann nicht an die Leitung, war uns klar, kann dann keinen Anstoß erlitten haben. Mhm. Ja, und ob er da nun von der Brücke gesprungen sein kann, das konnten wir nicht feststellen. Also haben wir die Uni in Braunschweig, die Technische Universität, um Rat gefragt. Und da gab es dann einen Professor für experimentelle Physik. Der hat sich das dann angeguckt und hat da ein paar technische Geräte aufgebaut. Ich war selber nicht vor Ort, ich habe das nicht gesehen. Kam aber zu dem Schluss, dort hätte er nicht landen können, wo er lag, wo der Blutfleck war, wo sein Kopf lag. Da hätte er nicht hinkommen können, selbst wenn er mit Anlauf über die gesamte Brücke ohne Geländer darunter gesprungen wäre, hätte er dort nicht hinkommen können.
Wenn Fälle nicht aufgeklärt werden können, werden ja manchmal auch operative Fallanalytiker hinzugezogen. War das jemals Thema bei diesem Fall?
Nein. Ein Fallanalytiker, den hätten wir wahrscheinlich gebraucht, wenn wir einen konkreteren Verdacht gegen eine Person gehabt hätten, um die insgesamt abzuklopfen, ne? Aber in diesem Fall nicht. Wir haben zunächst erstmal nach dem Kraftfahrzeug gesucht. Mhm. Mhm. Wir haben das natürlich immer als versuchtes Tötungsdelikt beziehungsweise dann vollendetes Tötungsdelikt unterlassen, in der Akte gewertet, weil wir dann damit natürlich auch alle nötigen Beschlüsse bekommen können, die wir brauchen. Vielleicht später mal für eine Telefonüberwachung oder ähnliches, ne? Oder sei es halt nur die Turmdaten, die wir dann ja en masse hatten, das hätten wir für eine Verkehrsunfallflucht nicht bekommen.
Erzählen Sie noch mal mit den Daten, weil Sie es jetzt gerade erwähnt hatten. Wir hatten an anderer Stelle ja gesagt, Telefonauswertung, sehr viele Anschlussnutzer dort in der Ecke unterwegs. Was muss man sich da vorstellen? Was wurde da ausgewertet alles?
Man bekommt von den Netzbetreibern, die auf dem Turm ihre Antennen haben, in CD-Form, für das kritische Zeitfenster der 7 Minuten, 8 Minuten, alle Telefone, alle Telefonnummern, die zu diesem Zeitpunkt in diesem Zeitfenster auf diesem Turm eingeloggt sind.
Das sind ja dann einige Tausende wahrscheinlich.
Das waren einige Tausend. Unsere Sekretärin haben eine Selektion vorgenommen und das dann noch ein bisschen komprimiert.
Inwiefern?
Ja, wir haben großzügig Daten bekommen, ne? Mhm. Die braucht man nicht alle. Vom Zeitfenster her und haben das dann komprimiert auf die für uns tatsächlich fehlenden 7 Minuten und haben dann halt geschaut, was haben wir hier für Telefonnummern. Ja, da waren Ausländer Rufnummern dabei, als Gros war Deutsche. Und dann haben wir die von der Bundesnetzagentur die Anschlussinhaber dafür bekommen.
Von jedem?
Von jedem Telefon,
das dort sozusagen.
Von jedem Telefon, das aus diesem Turm war.
Was macht man denn dann damit?
Man guckt, ach gucke, das ist Herr Meier, das ist Frau Schulze, das ist Herr Müller oder was weiß ich nicht was. Wir haben dann für jede Telefonnummer eine Akte angelegt, also eine Spurenakte, als wir dann den Anschlussinhaber dazu hatten und haben dann als nächstes festgestellt, kennt die Polizei diese Leute? Ne? Also die Fahndungsabfrage. Dann wohnen die noch aktuell, wo das Telefon angemeldet ist. Und haben die Kraftfahrzeug zugelassen. Das waren immer so die ersten Sachen, die wir gemacht haben. Und dann je nachdem, welche Autos da sind, hat man die Leute dann noch aufgesucht. Polizei, wir kommen aus den und den Gründen. Sie haben das und das Auto. Wir suchen ein Auto in der Größe nach einem tödlichen Verkehrsunfall. Zeigen Sie mal. Hat auch in aller Regel gut funktioniert. Leute waren sehr verständnisvoll. Wir haben in Österreich die Polizei losgeschickt, wir haben in Schweden die Polizei losgeschickt, wir haben in Finnland die Polizei losgeschickt, wir haben in Polen die Polizei losgeschickt. Hat alles wunderbar funktioniert. Und es hat alles auf dem obergefreiten Dienstweg funktioniert. Auch mal ohne Interpol und ohne Kriminalbeamten in der jeweiligen deutschen Botschaft, weil das hätte viel zu lange gedauert. Ne? Man ruft da
offizielles an. Rechtshilfe ersuchen dann.
Ja. Naja, das ist ein Formblatt. Das schicken wir zum Landeskriminalamt. Dann gucken der, wo muss das hin? Ach, nach Schweden. Dann schickt das halt mal zum Verbindungsbeamten der Kriminalpolizei an der deutschen Botschaft in Schweden.
Der wahrscheinlich nicht nur das Thema bearbeitet, sondern dann weitere Fälle auch.
Aus ganz Deutschland.
Ja.
Ne? Und der sitzt in Stockholm.
Ja.
Der Telefonnutzer wohnt aber in Uppsala. Haut nicht hin. So, da ruft man an, die sprechen alle Deutsch. Oder eben radebrechend Englisch, wie ich auch. Und dann hat man das erklärt und haben die gesagt, jo, ich melde mich. Und dann hat man die Informationen gekriegt, die man braucht. Ne? Da sind auch Kraftfahrzeuge überprüft und Lastwagen und ähnliches. Und ich sag mal, wenn ein Lastwagen den Jungen angefahren hätte, in irgendeiner Form hätte man irgendwas gefunden an dem Auto. Ne? Und wir waren uns eigentlich ziemlich sicher, wenn die zurückriefen und sagten, du, die sind alle sauber, die Autos hier. Wenn es so in Richtung Lieferwagen gegangen wäre, hätten wir Beulen und ähnliches gehabt. Wäre es ein großer Zug gewesen, muss man natürlich ein bisschen genauer gucken. Aber selbst da hätte man vielleicht was gefunden. Ne?
Irgendwann sind alle Spuren abgearbeitet. Und dann muss ja eine Entscheidung getroffen werden.
Ja.
Was jetzt?
Ist so. Diese Telefongeschichten haben recht lange gedauert. Wir sind mit 3 Monate Ermittlungsgruppe nicht hingekommen. Wir mussten nochmal 3 Monate nachkarten. Sind auch auf offene Ohren dort gestoßen in der Dienststellenleitung. Aber die 4 Ermittler haben natürlich überall gefehlt. Ne? Ich habe ja auch als EG-Leiter dort noch mich um schwere Brandstiftung kümmern müssen, als in der St. Ingbertstraße die Sporthalle abgebrannt ist und den Täter da hinter Gittern bringen und so. Das macht man dann auch alles noch, weil kein anderer Brandermittler da war. Aber irgendwann muss man sagen, wir kommen nicht weiter. Man schlägt sich mit viel rum. Ich erinnere zum Beispiel, das wollte ich auch gerne noch erzählen, ein großer Autobauer hier. Und da hat man 150 Telefonnummern in Wolfsburg. Wollte da anrufen, da braucht man die Leute, die Namen der Leute, die diese Telefone nutzen. Die kriegen sie nicht, das fällt unter den Datenschutz.
Ja, bitte?
This election night, C-SPAN delivers something different. Not just the presidential race, but the state races that will decide the balance of power in Congress. No political pundits, no spin, no commercials. Just the candidates, the results, and you. Follow C-SPAN this election night, Tuesday, November 5th, on TV, online, or on the free C-SPAN Now video app.
Hallo True Crime Fans. Hier spricht Katharina von True Crime Austria. Bei uns im Podcast hört ihr monatlich eine Recherche zu einem echten Kriminalfall aus Österreich. Und in der neuesten Folge sind es sogar mehrere. Tirol, Herz der Alpen, hat uns die Geschichte von Pauli erzählt. Einem kleinen Teddy, der im verschneiten Kaunertal seinen Weg nach Hause finden muss. Ob das gelingt, hört ihr bei uns. Bis bald bei True Crime Austria.
Dann bin ich verbunden worden an den Leiter, ein Dr. Jura, habe mit dem gesprochen, nee, das kann ich so nicht rausgeben, ich brauche einen Gerichtsbeschluss. Ich sage, nein, brauche ich nicht. Ich sage, wir machen Folgendes. Ich habe hier 150 Nummern. Sie kriegen für jede Telefonnummer eine Vorladung zur Zeugenvernehmung. Und immer an einem anderen Tag fahren Sie nach Braunschweig. Ich komme nicht nach Wolfsburg. Dann ging das noch ein paar Mal hin und her. Dann sind wir ein bisschen kotzig geworden. Dann haben wir aufgelegt. Dann hat er eine halbe Stunde später zurückgerufen und hat gesagt, na, ich habe mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen und mal nachgeschaut in der Strafprozessordnung. Ich schicke Ihnen die Daten.
Muss man auch mal der Bettkopf sein.
Jo.
Ne? Ja, irgendwann, aber das war ja die Ausgangsfrage, irgendwann sind alle Spuren abgearbeitet. Und dann muss eine Entscheidung getroffen werden, wie geht es jetzt weiter? Die Polizisten selbst, Sie haben es angedeutet, werden natürlich auch für andere Fälle benötigt, gerade die, die besonderes Fachwissen haben. Und dann muss gesagt werden, machen wir jetzt noch weiter oder machen wir jetzt den Deckel zu? Mhm. Und was war jetzt die Entscheidung, dann zu sagen, wir machen in diesem Fall jetzt den Deckel zu?
Die Telefonnummern waren so gut wie abgearbeitet. Es war nicht mehr viel offen. Ermittlungsansätze waren nicht mehr da. Die Spurensicherung war abgeschlossen. Die Gutachten aus dem Landeskriminalamt lagen vor. Lackpartikel und Ähnliches, das war alles da. Es gab keine Ermittlungsansätze mehr. Wir waren bei XY, haben auch die Hinweise, die dort gekommen sind.
Es gab ja auch immer Rückläufer noch dann.
Ne? Ja, ja. So. Die Hinweise, die da waren bei XY, war auch alles Blödsinn. Haben wir gemacht. Es kamen immer noch mal ein paar Spuren rein, die verschickt worden waren zu Vernehmungen, ins Ruhrgebiet und Ähnliches. Und irgendwann muss man sich eingestehen, wir haben nichts mehr. Wir gehen noch mal an die Presse vielleicht, machen noch mal ordentlich Wind. Und sagen, wir müssen die Arbeit der Ermittlungsgruppe einstellen, weil Spuren sind abgearbeitet, keine neuen Ermittlungsansätze. Vielleicht meldet sich ja doch noch jemand aus der Bevölkerung und sagt, ich habe was gesehen. Ja, dann muss man das natürlich auch der Familie sagen. Ich glaube, Frau Knotz war allein, ihr Mann war gar nicht da. Ich bin mit einer Kollegin hingefahren, die Frau Knotz aus der Schulzeit kannte, das war ganz gut. Und dann haben wir ihr das plausibel gemacht und ja, sie ist ja sowieso sehr tough mit dem Ganzen umgegangen. Ne? Eine nüchterne, im Leben stehende Frau. Sicherlich hat sie ihren Trauer mit sich rumgeschleppt, was sie heute noch machen wird. Hat das aber nicht so gezeigt. Und die war da absolut verständnisvoll. Ne? Versprechen war natürlich, wir sind aber noch nicht fertig. Nur die Ermittlungsgruppe hört auf. Ich habe ja wieder eine Altersorganisation 2020 noch versucht, mit Eugen zu sprechen. Und habe dann zu guter Letzt Frau Knotz gebeten, weil ich nicht mehr weiterkam, dem Eugen einen Brief zu schreiben. Ich kannte ja seinen Namen. Wir wussten, er ist im Knast in Dresden. Da hat Frau Knotz ihm einen Brief geschrieben. Aber ich glaube, der hat nie geantwortet.
Hm. Katja, nochmal die Frage, die Lokalredaktion sozusagen. Die kriegt dann die Nachricht, jetzt werden die Ermittlungen zugemacht, nachdem man eigentlich, wie du ja anfangs gesagt hast, erwartet hat, unsere Ermittler, die werden hier in kürzester Zeit, sage ich mal, ein Ergebnis präsentieren. Und man weiß ja aus Erfahrung dann, wenn dieses Ergebnis nicht in kürzester Zeit präsentiert wird und je länger solche Ermittlungen dauern, umso schwieriger wird es ja dann auch, dann letztendlich auch eine Klärung zu finden. Wie war das dann in der Lokalredaktion, als dann die Nachricht kam, jetzt wird der Fall dicht gemacht?
Ich glaube, als diese Nachricht reinkam, da war es schon so, dass auch keiner mehr wirklich damit gerechnet hatte. Das war ja, über ein Jahr wurde ja, glaube ich, ermittelt.
Es wurde weiterhin stetig berichtet über den Fall bei uns. Ne?
Genau, es wurde immer noch berichtet, aber man merkte ja, die Ermittler kommen nicht wirklich weiter. Am Anfang gab es ja immer alle paar Tage wieder was Neues zu berichten. Mhm. Ne? Also man hat dann ja gemerkt, irgendwie so vieles war eine Sackgasse. Dann war nochmal die Hoffnung da, dass die Sendung XY, Aktenzeichen XY ungelöst was bringt und so. Und jedes Mal hat man wieder angefangen, hat man die Geschichte erzählt, hat man die Fragen gestellt, die noch da sind, hat dann aber gemerkt, okay, die Ermittler beißen da auf Granit, wie im Fall Eugen, oder sie kommen nicht weiter, sie haben alle Spuren abgearbeitet, da ist nichts mehr zu machen. Also ich glaube, dieses Gefühl hatte sich schon breit gemacht, das wird nicht mehr aufgeklärt. Aber so ein bisschen, also man sagt ja immer, die Hoffnung stirbt zuletzt, so ein bisschen Funke ist ja immer noch da, dass ich vielleicht irgendwann mal jemand finde, der dieses letzte Puzzleteil reinfügt und sich das Ganze zusammensetzt und man weiß, was in diesen fraglichen, mysteriösen 7 Minuten passiert ist.
Du hast uns an anderer Stelle gesagt, dass man als Journalist zurückhaltend ist, auf Angehörige zuzugehen. Es gab ja dann ein Gespräch, wo du dann Frau Knotz dann und ihren Mann getroffen hast, die zu Hause besucht hast. Erzähl mal, was war denn der Anlass?
Der Anlass war, die Sache war gerade 2 Jahre ungefähr vorbei. Und wir hatten ja zwischendurch auch mal mit der Familie Kontakt, als sie ihre Kur nicht bewilligt bekommen hatten. Also da war sozusagen schon erster Schritt gemacht. Und dann hatten wir uns überlegt, wie geht's eigentlich der Familie heute? Ne? Also der Jahrestag, der Geburtstag von Tom, Weihnachten steht vor der Tür. Das war eigentlich so der Anlass zu sagen, wir fragen mal bei der Familie nach, wie geht's Ihnen heute? Haben Sie das Ganze verarbeitet oder wie verarbeiten Sie das? Wie geht das überhaupt? Kann man sowas verarbeiten? Und haben Sie auch Ihren Frieden vielleicht damit gemacht, dass es vielleicht nie dieses Rätsel nie gelöst wird? Ne? Wie ist Ihr Sohn eigentlich wirklich zu Tode gekommen? Das war eigentlich so die Fragen, die uns damals so veranlasst haben, bei der Familie nachzufragen. Die Familie war da sehr offen, also wir wurden gleich zum Gespräch auch eingeladen. Ich fand es damals erst so ein langes und auch sehr gutes Gespräch, fand ich. Ich habe da persönlich auch sehr gelernt, muss ich sagen, weil die Familie so geschildert hat, wie unterschiedlich die einzelnen Familienmitglieder mit der Trauer auch umgegangen sind. Ne? Also die Mutter, die ganz offensiv damit umgegangen ist, die Bilder aufgestellt hat von ihrem toten Sohn, die in Trauergruppen aktiv geworden ist, die Fundstelle bis heute auch immer noch pflegt, also dieses Erinnerungsstück, was dort ist, da immer noch frische Blumen auch hinbringt, Fotos sind dort von dem Jungen. Und auf der anderen Seite der Vater, der das manchmal gar nicht ertragen konnte, überall mit seinem toten Sohn konfrontiert zu werden und der eher versucht hat, sich abzulenken. Also er hatte damals erzählt, dass er so in seiner Freizeit schon immer ganz gerne so als Clown aufgetreten ist, als Zauberer. Und mal wenn ihn so dieser Schmerz erwischt und diese Welle an Trauer, dass er sich dann seinen Clownskostüm überzieht und in die Stadt geht, um zu zaubern und um dem Ganzen zu entfliehen sozusagen. Also es waren ganz unterschiedliche Herangehensweise und die beiden haben auch dargestellt, dass sie erstmal lernen mussten, damit umzugehen, wie der jeweilige Partner, wie anders der Partner damit auch umgeht, ne? Dann erstmal Verständnis zu haben und zu wissen, okay, er hat einfach eine ganz andere Art, das zu bewältigen und damit fertig zu werden. Und jeder muss das auf seiner Art können dürfen auch. Ne?
Herr Kunkel, würde sich heute zum 10. Jahrestag jemand entschließen, reinen Tisch machen zu wollen, wäre da eigentlich strafrechtlich noch irgendwie was gegen ihn in der Hand habe? Wäre raus aus der Nummer?
Meines Erachtens nicht. Wenn man ihm nachweisen könnte, dass er nach dem Anstoß den Jungen aus der Klamotte geholfen hat, dann weiß er, dass er an der Gefahren herbeigeführten Situation beteiligt war. Und dann wären wir in einem Bereich eines Unterlassungsvergehens, Verbrechens. Und in diesem Fall dann wahrscheinlich Totschlag durch Unterlassen. Ja? Denn die Schwere der Verletzung hätte man feststellen können müssen. Die absolute Hilflosigkeit des Jungen mit nacktem Oberkörper, kalt. Und das ist so angestoßen, angehalten, raus aus dem Auto. Ist dir was passiert? Ja, jammert vielleicht auch um noch der Junge. Zeig mal her und hilft ihm aus seinen Bekleidungsgegenständen, um zu gucken, wo er verletzt ist. Und dann kann sich der Junge nicht mehr auf den Füßen halten. Er kann den Jungen nicht mehr halten oder sie kann den Jungen nicht mehr halten und lässt ihn fallen und fährt weg. Ganz klar strafrechtliche Relevanz. Tötungsdelikt durch Unterlassen. Und Totschlag durch Unterlassen verjährt nach 20 Jahren. Also verjährt ist es noch nicht.
Aber Fahrerflucht beispielsweise, wer verjährt?
Bin ich mir gar nicht sicher. Weiß ich nicht, kann ich Ihnen ehrlich nicht sagen.
Okay.
Ja? Dann würde es ja voraussetzen, dass jemand anderes den Tom ausgezogen hat.
Möglicherweise.
Ja, kann sein. Das kann dann durchaus sein, eine tödliche Unfallflucht.
Ja,
man wird dann wahrscheinlich, wenn es ein schwerer Lastwagen war, dem Fahrer nicht mal Fahrlässigkeit vorwerfen können.
Wie ist das für Sie? Sie haben ja dargestellt, was die Polizei alles unternommen hat, um diesen Fall zu lösen, der sicher nicht alltäglich war, wo die Öffentlichkeit wissen wollte, was ist da jetzt passiert. Also es war ein absoluter Ausnahmefall. Medieninteresse aus ganz Deutschland gab es an dem Fall und es gibt es bis heute an dem Fall. Was macht das mit einem Ermittler? Ist das eine Scharte, die da immer noch offen ist?
Das ist eine Scharte, die man mit sich rumschleppt. Man denkt nicht jeden Tag dran, man passiert aber diese Stelle ab und zu und guckt dann rüber und denkt, schade, 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 schade. Ich kann es nicht ändern. Es belastet mich nicht, aber es ist eine unvergessene Geschichte. Und Natürlich, wenn man dann Zeit hat, ich bleib dann auch mal stehen und gucke, ob was Neues hingestellt wurde, lässt man noch mal Revue passieren, haben wir alles gemacht. Ja, ich meine ja, ich bin mir sicher. Sicherlich mit Eugen müsste noch mal gesprochen werden und dem muss man dann auch ganz klar sagen, wie es funktioniert. Hm. Ja? Zu Code Case ist der Fall nicht gekommen. Ich war ein paar Tage.
Die Cold Case Einheit der
Polizeidirektion hier, ja. Mhm. Ich war, als die Cold Case Ermittlungsgruppen eingerichtet wurden, im Landeskriminalamt und ein paar Tage und wir haben dort eine Handlungsanleitung erstellt, wie Cold Case bearbeitet werden sollten und unter anderem gehört dazu, dass als erstes eine Bewertung erstellt wird und kategorisiert wird, kann es schnell verjähren, weil vielleicht Totschlag oder haben wir einen Tatverdächtigen, haben wir Spuren, haben wir DNA und haben wir bei Tom Finn alles nicht gehabt. Also er ist leider bei der Kategorisierung weit unten gelandet und insofern wird sich jetzt auch im Moment nicht weiter um diese Angelegenheit gekümmert.
Hm. Vielleicht 10. Jahrestag, vielleicht bringen wir etwas in Bewegung, wer weiß. Herr Kunkel, liebe Katja, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Noch ein Hinweis. Im November haben wir eine Crime-Live-Veranstaltung mit Jürgen Schmidt, ehemaliger Kripo-Chef in Gifhorn. Das ist unsere 4. Veranstaltung mittlerweile. Die Karten gibt's auf konzertkasse.de. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, machen Sie es gut.
Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de/podcast.
This election night, C-SPAN delivers something different. Not just the presidential race, but the state races that will decide the balance of power in Congress. No political pundits, no spin, no commercials. Just the candidates, the results, and you. Follow C-SPAN this election night, Tuesday, November 5th, on TV, online, or on the free C-SPAN Now video app.